Wie herrlich diese Einleitung, die wir gehört haben. Es passt so gut zu unserem Thema, zu den Kennzeichen der Neugeburt. Zuerst aus Johannes 9, wie treffend, aber auch hier aus Psalm 50. Das ist ein Psalm, der mich seit frühester Kindheit begleitet, vor allem natürlich auch wegen diesem einen Vers, dem berühmtesten Vers im Psalm 50, wo das ja in mich hineingelegt wurde, schon als kleines Kind auswendig zu lernen. Nach der Luther-Übersetzung: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und mir ist jetzt, als Joshua das vorgelesen hat, aufgefallen, es gibt auch einen zweiten Vers, der überaus herrlich ist in diesem Psalm, für den wir so dankbar sein können. Eine Aussage Gottes, die er zwar im letzten Abschnitt zu den Gottlosen macht, aber ich bin so froh, dass es auch für uns gilt, dass er sie auch uns macht, nämlich dort der zweite Teil von Vers 21. Aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Was für eine große Gnade, dass der Herr das tut, dass er uns zurechtbringt. Und das ist ja genau das, was Paulus den Korinthern am Schluss des zweiten Briefes schreibt: Brüder, lasst euch zurechtbringen. Und das ist das, was er täglich tun will mit mir, mit uns. Das ist das, die Zusammenfassung von dem, was Predigt ist, was Verkündigung ist. Lassen wir uns zurechtbringen, was auch das Studium des Wortes Gottes ist. Lasst uns zurechtbringen. Er will uns zurechtweisen. Er will uns das, was wir wissen müssen, vor Augen stellen. Und da wollen wir in dieser Haltung jetzt auch in den nächsten Teil hineingehen und den Herrn bitten: Ja, öffne mir die Augen. Ich will sie nicht verschließen. Das, was du mir vor Augen stellen willst, zeige es mir, Herr. Kennzeichen der Neugeburt. Ausgegangen sind wir ja von diesem Abschnitt in Lukas 13, wo diese starke Gegenüberstellung uns so beeindruckt, von demjenigen oder vom Aufruf, durch die enge Pforte hindurchzutreten. Und von denjenigen, die einmal genau an diese Pforte anklopfen werden und sagen: Herr, tue uns auf. Aber sie sollten längst drinnen sein und realisieren: Ich bin nicht drin. Die Tür ist jetzt zu, es ist zu spät. Und auch als wir aus Johannes 9 hörten, habe ich mir das wieder überlegt. Das ist genau das, was die enge Pforte ausdrückt. Die Gerechtigkeit Christi oder die Selbstgerechtigkeit. Und die Pharisäer, sie fühlten sich sicher genug in ihrer eigenen Gerechtigkeit. Und diese wollten sie sicher nicht abgeben. Und durch die enge Pforte hindurchtreten heißt: Ich lege meine Selbstgerechtigkeit ab. Ich lasse sie mir wegnehmen, wegreißen. Und ich nehme dankbar die Gerechtigkeit Christi an. Wir haben im am letzten Sonntag das erste Kennzeichen betrachtet. Ein von außen wahrnehmbares Merkmal, dass ein Mensch wirklich von Neuem geboren ist, wirklich aus Gott geboren wurde. Ein Ausdruck, den Apostel Johannes ja immer wieder braucht. Aus Gott geboren. In seinem Evangelium braucht er auch den Ausdruck von Neuem geboren. Aus Wasser und Geist geboren werden. Es meint alles dasselbe. Und zugleich ist dieses Kennzeichen, das wir betrachtet haben, auch der wichtigste Beweis für die Wiedergeburt. Oder vielleicht könnten wir auch sagen, die Zusammenfassung all der verschiedenen Merkmale des wirklich Wiedergeborenen. Alle anderen Merkmale von geistlicher Echtheit sind darin enthalten. Und das ist zusammengefasst das Kennzeichen, dass man im Leben eines Menschen sieht, dass er den Glauben erstens hat, aber vor allem praktiziert. Praktizierter Glaube an den Herrn Jesus Christus der Bibel. Mit der Betonung auf dem praktiziert. Praktizierter Glaube. Und wir haben noch im Hinterkopf, was der Glaube, der rettende und der ausharrende Glaube für wichtige Elemente enthält. Dass dieses zentrale Element der Buße und der Bußfertigkeit. Wir könnten statt praktizierter Glaube genauso sagen, praktizierter Gehorsam gegenüber dem Wort und dem Willen Gottes. Praktizierter, ausgelebter Gehorsam, umgesetzter Gehorsam gegenüber dem Wort und dem Willen Gottes. Und das wiederum ist genau dasselbe, wie wenn wir sagen würden, die Nachfolge Jesu Christi. Das ist das, was echte Nachfolge Jesu Christi ist. Nichts anderes als praktizierter Glaube, umgesetzter, ausgelebter Gehorsam. Nachfolge Jesu Christi. Wir haben am Mittwoch so dieses herrliche Bild gehört und gelesen im ersten Petrusbrief, dass wir seinen Fußstapfen nachfolgen. Seinen Fußstapfen. Und es ist so gut, wenn wir uns überlegen, wo sind denn diese Fußstapfen zu finden? Wo finden wir sie? Dass wir auch eben richtig denken, am richtigen Ort suchen. Wir finden sie nicht auf dem breiten Weg unseres Selbst. Auf dem breiten Weg, der zum Verderben führt, unseres Egos. Dort sind sie nicht, die Fußstapfen Jesu Christi, die er uns hinterlassen hat. Und sie sind auch nicht im Himmel seine Fußstapfen, in der Erhabenheit und Herrlichkeit, sondern er hat sie hier auf dieser Erde uns hinterlassen, seine Fußstapfen. Und es sind die Fußstapfen der Selbstverleugnung, die Fußstapfen des Leidens für Gutes tun, die Fußstapfen des Böses mit Gutem vergelten. Das sind die Fußstapfen Jesu Christi. Das ist der schmale Weg, nichts anderes als der schmale Weg. dieser Beweis der wahren Gotteskindschaft, eben, dass man praktizierter Glaube in einem Leben wahrnimmt, umgesetzter Gehorsam, dieser Beweis, merken wir ja sofort, wenn wir darüber nachdenken, stützt sich überhaupt nicht darauf ab, was ein Mensch ausspricht mit seinem Mund. Er stützt sich überhaupt nicht darauf, was er oder sie mündlich bezeugt. Der praktizierte Glaube und der praktizierte Gehorsam oder die Nachfolge Jesu Christi hat nichts mit dem Reden zu tun. Und er stützt sich nicht darauf, was jemand mit seinem Mund bezeugt oder was jemand betet oder sonst irgendwie äußert oder was er oder sie alles weiß. Auf das stützt es sich nicht ab, dieser Beweis. Oder wie viel er oder sie andere belehren kann. Das ist kein Argument in diesem Beweis der echten Gotteskindschaft. Das ist wichtig, das zu realisieren. Sondern die Beweiskraft kommt einzig und allein aus dem, was er oder sie auslebt. Eben praktiziert der Glaube, praktiziert den Gehorsam. Die praktizierte Nachfolge in den Fußstapfen Jesu und nicht in dem Polstersessel des Eigenwillens. Wenn wir uns fragen, welche weiteren Kennzeichen und Beweise der Wiedergeburt uns die Bibel denn nennt, so finden wir solche ja durch das ganze Neue Testament hindurch. Aber ganz besonders und auffällig gehäuft finden wir sie, wo? Was würdet ihr sagen, wo finden wir sie ganz kondensiert und gehäuft? In der Offenbarung? Nein. Finden wir viele Hinweise auch, aber nicht so gehäuft wie in diesem kurzen Brief. Ich denke, im ersten Johannesbrief, ja. Oder wir könnten sagen, in den Johannesbriefen. Nirgends finden wir eine derartige Häufung, Darlegung der Kennzeichen von echt oder falsch. Fast die ganzen Briefe bestehen zum größten Teil daraus eigentlich. Und das ist auch nicht so erstaunlich. Warum? Waren die Johannesbriefe, gehören sie zu den allerältesten oder zu den ersten Briefen im Neuen Testament? Nein, das Gegenteil ist wahr. Es sind die letzten Dokumente, die letzten Belehrungen, die wir finden in der Bibel, die weitaus spätesten Apostelbriefe. Petrus und Apostel Paulus, sie waren schon seit 30 Jahren ungefähr beim Herrn. Beide wahrscheinlich hingerichtet. Seit Jahrzehnten waren sie nicht mehr da. Alle Gemeinden, die wir durch sie kennengelernt haben, da waren sicher alle Gemeinden noch da. Ganz besonders auch Ephesus und Korinth und Rom. Diese Gemeinden waren noch da, aber waren fast eine ganze Generation vergangen, seit Paulus und Petrus gestorben sind. Und da ist Apostel, der alte Apostel Johannes, und schreibt und muss diese Briefe schreiben, diktiert vom Heiligen Geist. Und sie bestehen fast nur aus Kennzeichen, was ist echt und was ist falsch. Wir können uns dadurch ein bisschen vorstellen, welche Entwicklung schon eingesetzt hatte in den Gemeinden. Und oft in den Johannesbriefen, da nennt der Heilige Geist nicht nur das Merkmal der Echtheit, sondern auch gerade sein Gegenteil. Zum Beispiel, wenn wir den ersten Johannesbrief aufschlagen, Kapitel 2, Vers 3 und 4. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, das war jetzt das Merkmal der Echtheit, und jetzt kommt das Gegenteil. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Übrigens bemerken wir auch die klare Sprache des Johannes. Er sagt nicht und hält sie doch nicht, die Gebote. Der ist noch nicht ganz so weit. Der muss sich noch ein bisschen verbessern. Nein, er hat eine klare, eine unpolitische Sprache. Und sagt, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Es gibt kein ein bisschen durch die enge Pforte gegangen sein. Ein teilweise durchgetreten zu sein. Darum sind die Johannesbriefe so schwarz und weiß. Genau aus diesem Grund. Weil es nur ein Nicht, ein Ja oder ein Nein gibt. Hindurchgetreten, Ja oder Nein. Echt oder nicht. Es gibt kein fast echt, weitgehend echt. Oder nur ein bisschen falsch. Täuschend. Das ist das, was einem auffällt bei Apostel Johannes. Oder ein weiteres Beispiel im Kapitel 2, Verse 9 bis 11. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder, oder wir müssen immer auch seine Schwester denken, hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Oder noch ein letztes Beispiel, Kapitel 3, 14 bis 15. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind. Denn wir lieben die Brüder oder weil wir die Brüder lieben. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Diese Beispiele von der Gegenüberstellung, von Echtheitszeichen und von seinem Gegenteil. Und er tut das, um das Unechte, die Täuschung, die selber produzierte Frömmigkeit zu entlarven, weil es so lebenswichtig war damals und noch viel lebenswichtiger heute am anderen Ende der Zeitepoche. Eine Frömmigkeit, eine selber produzierte Frömmigkeit, hinter der meist unbeugsamer Stolz steht und eine mörderische Eifersucht, wie wir soeben gelesen haben. Ich bin per Zufall in Anführungszeichen dem ersten Clemensbrief begegnet. Dieser Brief wurde von der Gemeinde in Rom geschrieben an Korinth. Und zwar ziemlich genau zur gleichen Zeit wie die Johannesbriefe, in den Jahren 90 bis 100 des ersten Jahrhunderts. Wahrscheinlich eben von einem Clemens, so wie es sich anhört, muss er ein Ältester gewesen sein, der Gemeinde in Rom, und er hat an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Und es ist ein interessantes Dokument, weil wir erfahren ein bisschen, wie der Zustand eben irgendwie mindestens 30 Jahre nach dem Tod von Paulus in Korinth war, in der Gemeinde. Zuerst in der Einleitung, da erwähnt er viel Lobenswertes, viel Einsatz, von dem er gehört hat aus Korinth. Und dann kommt er aber sehr schnell zum jetzigen Zustand. Er betont auch, dass sie in Rom durch die größten Schwierigkeiten und Verfolgungen gehen würden. Das war die Zeit des Kaisers Domitian, wo die massive Christenverfolgung, wo sie sie als brennende Fackeln aufgestellt haben und so weiter, vorgenommen wurde. Und in dieser Zeit schreibt dieser Clemens aus Rom an Korinth. Und wir erfahren, dass Korinth eine sehr gute Zeit hatte, aber es ist Vergangenheit. Dass jetzt wieder Zerrüttung in der großen Gemeinde ist. Und zwar Auflehnung gegen die Ältesten. Da kam eine Generation und die hat rebelliert, die hat sich aufgelehnt gegen die Ältesten. Und es ist ergreifend zu lesen, wie dieser Clemens schreibt und sie ermahnt, biblisch ermahnt. Und eben auch von diesem Echt und Falsch schreibt. Und wie er beurteilt, dass die Kraft hinter dem Falschen, die Kraft hinter der Auflehnung, immer, fast immer diese todbringende Eifersucht sei, die aus dem Stolz kommt. Wie wahr ist das? Ja, wir wollen zu den Kennzeichen, die Johannes schreibt, zurückkehren. Und auch diese Beweisstücke, könnten wir sagen, bei Johannes, sie gründen sich immer auf dem Wandel. Sie beziehen sich immer auf das Tun. Auch wieder einige Beispiele. 1. Johannes 2, Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Wer ist gemeint? Der Herr Jesus Christus natürlich, wie Christus gewandelt ist. Was für ein Beweisstück, dass jemand wirklich in Christus ist. In Christus bleibt, wenn er so wandelt, wie Christus gewandelt ist. Wir wissen, wie unvollkommen wir sind. Wir wissen, dass hier nicht gemeint ist, dass wir Christus sind. Und genau wie Christus wandeln. Aber gemeint ist in seinen Fußstapfen, den gleichen Weg gehen wie Christus. Den Weg der Erniedrigung, den Weg der Verworfenheit. Der Wandel, auf den Wandel kommt es an, nicht was jemand sagt und bekennt. Oder Vers 29 im gleichen zweiten Kapitel. Wenn ihr wisst, dass er, Christus, gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, Hut aus ihm geboren ist. Sind hier echte Gotteskinder gemeint? Ja, mit Sicherheit. Aus ihm geboren. Wer aus ihm geboren ist, der tut die Gerechtigkeit. Kapitel 3, Vers 7. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Das ist so wie der Überruf über den Johannesbriefen. Kinder, lasst euch von niemand verführen oder täuschen. Täuschen. Wer die Gerechtigkeit übt oder tut, der ist gerecht, gleich wie er, nämlich Christus, gerecht ist. Nicht wer die Gerechtigkeit kennt oder die Gerechtigkeit verkündet, nein, wer die Gerechtigkeit tut, der ist gerecht, wie Christus gerecht ist. Der ist ein echtes Kind Gottes, der ist in Christus. Oder noch Vers 22 aus Kapitel 3. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Es geht nicht um das Kennen, um das Wissen, um das Wollen. Nicht einmal um das Wollen. Es geht schlussendlich bei den Kennzeichen der Echtheit um das Tun. Um das Tun. Die Kennzeichen der Echtheit, sie gründen nie nur auf dem Gesagten. Wir haben schon einige Stellen gelesen, es gibt noch mehr in den Johannesbriefen, die immer so beginnen. Wenn jemand sagt, versteht ihr? Wenn jemand sagt, Zeit ist schon wieder fortgeschritten, ich habe mir mindestens 8 Stellen aufgeschrieben, die genauso beginnen. Wenn jemand sagt, oder wer sagt das? Und so weiter. Wir lesen vielleicht nur die letzte davon als Beispiel. Kapitel 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder oder seine Schwester, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder oder seine Schwester nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Ich liebe Gott. Ich will ihm wohlgefallen. Ich will seinen Willen tun. Ist alles dasselbe. Und hasst doch seinen Bruder. Der ist ein Lügner. Es kann jemand in aller Öffentlichkeit vor der ganzen Gemeinde auf eindrückliche Weise etwas aussprechen, bekennen, sein Wollen ausdrücken. Und trotzdem ist nicht dies der Beweis seiner oder ihrer Aufrichtigkeit und Echtheit, sondern erst das Tun, das Ausleben des Ausgesprochenen. Erst der entsprechende Wandel ist der Beweis. Wir haben das letzte Mal dazu ja auch Titus 1,16 gelesen. Joshua hat es auch am Rande erwähnt vorher. Wo Menschen sagen, dass sie Gott erkannt haben, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Bevor wir jetzt einzelne Aussagen in den Johannesbriefen näher betrachten, wollen wir noch diesen zentralen Abschnitt im Johannesevangelium lesen, welcher das beweisende Kennzeichen der Gotteskindschaft verrät. Wir schlagen Johannes 14 auf. Es geht eigentlich um den ganzen Abschnitt 15 bis 26, aber wir lesen aus Zeitgründen die Verse 21 bis 23. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da spricht Judas, nicht der Ischariot, zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Es ist ja sofort auffällig, wie oft es um die Liebe geht in diesen Versen. Das beweisende Kennzeichen, wenn wir das lesen, das beweisende Kennzeichen der Echtheit ist der praktizierte Gehorsam aus Liebe zum Herrn. Praktizierter Gehorsam aus Liebe zum Herrn. Wie nennt die Bibel das auch in einem anderen bekannten Wort aus dem Sendschreiben an Ephesus? Genau das ist die erste Liebe. Die erste Liebe. Der praktizierte Gehorsam aus Liebe zum Herrn. Die prioritäre, die oberste Liebe in uns im Leben eines Gotteskindes. Aus Liebe zum Herrn den Gehorsam zu praktizieren. Das ist so wichtig, diese Kombination. Praktizierte Gehorsam allein ist nicht dasselbe wie praktizierter Gehorsam aus Liebe zum Herrn. Und das kann nur ein echtes Kind Gottes ausleben. Es ist unmöglich für einen natürlichen Menschen. Und wir sehen gerade aus dieser Stelle im Johannesevangelium, dass die Gotteskindschaft ist nicht Theorie, ist nicht Lippenbekenntnis, sondern Beziehung. Beziehung und noch einmal Beziehung. Und zwar Beziehung, wie sie leidenschaftlicher und inniger nicht sein könnte. Die Beziehung von Gott, dem Vater und dem Sohn Jesus Christus zu mir als Kind Gottes. Und so eng ist diese Beziehung, dass der dreieinige Gott selber in mir wohnen kommt. Ist Gottes Kindschaft nicht wahrhaftig Beziehung und nochmal Beziehung? Dass der dreieinige Gott mich als Tempel, als Wohnort nimmt. Warum? Weil Christus mich liebt und deshalb der Vater mich liebt, weil ich ihn liebe. Wie kann man das noch inniger ausdrücken, als es hier ausgedrückt wird? Das heißt auch, ich lebe nicht mehr mein eigenes Leben. Dieses ist nämlich am Kreuz Christi hingerichtet, als ich durch die enge Pforte ging. Ich lebe nicht mehr mein eigenes Leben, sondern Christus selber lebt sein Leben in mir. Etwas, was für die ganze Umgebung wahrnehmbar sein wird, sein soll, sein muss. Galater 2,20. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Trotzdem lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt im Fleisch, also noch in diesem Leben auf dieser Erde, was ich jetzt noch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selber für mich dahingegeben hat. Kind Gottes sein bedeutet, in einer ewigen Liebesbeziehung zum Herrn und Gott Jesus Christus zu stehen. Und diese Liebe ist Motivation und Kraft zum Wandel in Gehorsam zu seinem Wort und zu seinem Willen. Diese Liebe. Stell dir vor, eine liebe, junge, gläubige Frau. Sie ist nicht perfekt und auch noch sehr wachstumsbedürftig. Und sie sehnt sich nach einem liebevollen, Gott wohlgefälligen Mann, wie das ganz normal ist. Wir wissen, es gibt keinen perfekten und fehlerfreien Mann auf dieser Erde. Aber nehmen wir an, es gäbe ihn. Und unsere junge Frau wird seine Ehefrau. Und er gibt sein Leben hin für sie. Das ist nämlich nichts anderes als die Definition von Ehe aus der Sicht des Mannes. Und dieser junge Mann oder dieser Mann gibt sein Leben hin für sie. Und zwar in vollkommener Weise. Wir haben ja gesagt, er ist perfekt. Er ist fehlerfrei. Diese junge Frau wird nicht mehr ihr eigenes, klägliches Eigenleben leben, sondern der vollkommene Mann wird mehr und mehr sein Leben in ihr und durch sie leben. Sein vollkommenes Leben. Übrigens gibt es ihn, diesen vollkommenen Mann. Er ist im Himmel und doch auch hier auf der Erde. Und es ist möglich für alle jungen Frauen und auch jungen Männer in eine solche innige Beziehung und auch für die alten Frauen und Männer in eine solche innige Beziehung zu ihm zu treten. Und es ist möglich. Aber ich sage das bewusst, weil es ist nämlich genau diese Tatsache, so ganz nebenbei und als Klammerbemerkung, das Geheimnis der wahrhaft Gott wohlgefälligen Ehe. Genau dieses Vorbild von Christus zu uns. Genau das ist das Geheimnis der Gott wohlgefälligen Ehe gemäß Epheser 5. Schlagen wir das doch kurz auf. Diese zentrale Stelle im Neuen Testament über Liebesbeziehung, über Ehe, aber auch über die Beziehung von dem Herrn zu mir, zu uns, über die Beziehung von unserem geliebten Herrn zu seiner geliebten Gemeinde und so weiter. Was für eine wichtige Stelle, diese Epheser 5, 22 bis 33. Wir können sie jetzt nicht durchgehen, aber ich möchte nur so antippen. Vers 22, ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Boah, klar, Christus ist der Retter des Leibes. Aber es ist vorher verglichen worden. Der Mann, das Haupt der Frau, so wie Christus. Und Christus ist der Retter der Gemeinde. Was heißt das für den Mann in Bezug auf seine Frau? Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Und dann könnten wir weiter durchgehen und wir würden sehen, was jetzt alles über die Männer, zu den Männern, für die Männer gesagt wird. Für die Ehemänner. Unglaublich. Wie viele Aussagen im Vergleich zu den Aussagen für die Frauen. Unglaublich. Ebenso in Vers 28 sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Das Geheimnis der wahrhaft gottwohlgefälligen Ehe. Und zwar mit nicht vollkommenen Männern. Im Gegensatz zum Beispiel von vorher. Mit nicht vollkommenen Männern, die aber das vollkommene Leben Jesu Christi in sich tragen. Das ist die Voraussetzung, das ist das Gewaltige daran, dass uns ein solches Vorbild vorgestellt wird in der Bibel. Und wir merken, was ich damit sagen will heute, ist, wie überaus schwergewichtig die Verantwortung in der Ehe beim Mann liegt. Beim Mann liegt. Wenn wir denken, wie wenig von der Frau gesagt wurde, in der Einleitung, zweimal wegen der Unterordnung und ganz am Schluss ein kurzer Satz, dass sie ihm Ehre, Ansehen, Ehrfurcht entgegenbringen soll. Und alles dazwischen geht an die Männer. Wie groß ist ihr Anteil? Der ganze Input in der Ehe, der ganze Anstoß zu wahrhaft geistlichem Leben, zur Hingabe des Lebens, zum geistlichen Wirken für den Herrn, muss vom Mann auskommen, damit es biblisch ist. Es muss vom Mann kommen, von ihm und nicht von der Ehefrau. Nicht von der Ehefrau. Wenn mir jemand das Gegenteil beweisen kann aus der Schrift, bin ich sehr offen dafür. Aber das überaus große Gewicht der Verantwortung, geistlich gesehen, für seine Frau, liegt beim Mann. Er ist ihr Retter. Nicht im Sinn, dass er das ewige Leben für sie, das ist uns klar, dass das nicht gemeint ist, aber Retter aus ihren frauenspezifischen Umständen, die sie sehr schnell in eine falsche Richtung bringen kann. Er ist ihr Nährer, nicht nur äußerlich, sondern innerlich in der Seele. Er ist ihr Pfleger. Er gibt sein Leben hin für sie. Puh. So viel lesen wir bei weitem nicht über die Aufgabe der Frau in der Ehe. Wir lesen noch etwas anderes dann in anderen Stellen. Aber dass wir einen Eindruck bekommen, wie groß unsere Verantwortung ist. Und wenn der Mann das nicht wahrnimmt, wenn die Frau das wahrnimmt, so gäbe es langfristig keine guten Früchte. Wenn sie sich als geistlicher Motor betätigen würde. Und wir reden von Ehepaaren, wo beide gläubig sind, natürlich. So Gott will, möchten wir in der Gemeindebibelschule mehr über echte Männer und kostbare Frauen hören. Ich möchte zurückkehren zu den Kennzeichen der echten Gotteskindschaft in den Johannesbriefen. Dieser Einschub ist sehr passend jetzt, den wir gerade angeschaut haben, über die innige und leidenschaftliche Liebesbeziehung. Denn das eine große Thema bei den Merkmalen des echten Gotteskindes ist die Liebe. Die Liebe. Oder noch genauer ausgedrückt, die mit der Wahrheit übereinstimmende Liebe zu dem Herrn und zu den Geschwistern. Das macht Johannes ganz deutlich. Es geht um die mit der Wahrheit übereinstimmende Liebe. Und wir beginnen heute noch vielleicht im dritten Johannesbrief. Dann gehen wir zum zweiten und dann erst zum ersten. Hier auch im dritten Johannesbrief liegt die Betonung auf der Wahrheit oder Wahrhaftigkeit. Er braucht das Wort Wahrhaftigkeit, wenn wir von Echtheit sprechen würden. Und von dem entsprechenden Wandel. Das Vorbild, das uns vorgestellt wird, ist der Bruder Gaius. An ihn geht der Brief. Der Vers 1, der Älteste an den geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Hier beginnt es schon. In Wahrheit liebe. In der biblischen Ordnung. In der göttlichen Wahrheit. Aus dem Blick Gottes liebe. Mit der Agape-Liebe. Liebe. Ich lese Vers 3 und 4. Denn ich freute mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich habe keine größere Freude als die, zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Die Echtheit war also von der Umgebung wahrnehmbar. Und sie wurde von der Umgebung bezeugt. Er wandelt in Wahrheit. Das heißt, er tut und lebt die Wahrheit. Vers 6. Die Brüder, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Nur dieser Teil. Die Brüder haben auch hier Zeugnis ablegen können, auch von seiner Liebe. Nicht nur von seiner Wahrhaftigkeit, dass er in der Wahrheit wandelt, sondern es war auch wahrnehmbar, seine Liebe. Untrügliches Merkmal für die Echtheit. Das Wandeln in der Wahrheit, das Wandeln in der Liebe. Vers 10. Darum will ich ihm, nämlich einem Aufrührer, Zerstörer in der Gemeinde, dem Diotrephes, Darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet. Und damit nicht genug, er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Es wird auch hier im dritten Johannesbrief das Gegenteil des Echtheitszeichens aufgezeigt, hier am Beispiel von diesem Diotrephes. Auch hier scheint hinter der praktizierten Bosheit Stolz und Eifersucht zu stehen. Mit bösen Worten verleumden. Gewisse Geschwister nicht aufnehmen oder annehmen. Sie ablehnen. Sie am liebsten aus seinem Leben und aus der Gemeinde wegstoßen. Und dann noch Vers 11. Mein Lieber, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Zuerst dieser Teil A. Eines der deutlichsten Echtheitszeichen ist genau das. Böses mit Gutem zu vergelten. Geduldig zu sein im Ertragen von Bosheiten. Kränkungen zu ertragen. Zu Unrecht zu leiden. Für Gutes tun zu leiden. Und dieses Leiden geduldig zu ertragen. Was sagt Petrus darüber, über dieses Verhalten? Das ist Gnade bei Gott. Das ist Gnade bei Gott. Kennst du, kennen wir diese Gnade in unserem Leben? Diese Gnade? Böses geduldig zu ertragen. Ich danke meinem Herrn immer wieder für all die vielen Gelegenheiten, das zu tun. Denn das ist Gnade bei Gott. Das ist Gnade bei Gott. Und noch den Teil B. Wer Gutes tut, der ist aus Gott. Wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Hier wieder der zweite Teil im Vers. Echtheitszeichen mit seinem Gegenteil. Gutes im Textzusammenhang hier meint genau das, das in Teil A des Verses beschriebene, nämlich das Böse mit Gutem zu vergelten. Das ist Gutes tun, Böses geduldig ertragen und so weiter. Auch sehr treffend ausgedrückt in Römer 12, 20, wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Oder Matthäus 5, liebet eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Betet für die, die böse über euch reden und euch verfolgen. Und dann noch das Böse tun, das hier angedeutet wird, wer aber Böses tut, der hat Gott nicht gesehen. Böses tun. Jedem Kind Gottes passiert es leider noch, dass es etwas Böses tut. Aber es wird nicht einfach so, wie wenn nichts gewesen wäre, damit weiterleben. Es wird bekennen und Buße tun. Oder es wird es nicht lange aushalten, dass die innige Gemeinschaft mit dem Herrn und vielleicht auch in der Gemeinde gestört oder sogar zerstört wird. Es wird von sich aus die Wiederherstellung suchen. Aber der unechte Gläubige, in Anführungsstrichen, derjenige, der die enge Pforte und damit die Hinrichtung seines Ego, seines Stolzes, seiner Eifersucht bisher umgangen ist. Bisher umgangen ist. Denken wir an den Gast am Hochzeitsmahl, ohne hochzeitliches Kleid, ohne Kleid der Gerechtigkeit Christi saß er da im Hochzeitssaal. Und welches Kleid trug er? Er trug das Kleid seiner eigenen Gerechtigkeit. Der unechte Gläubige, derjenige, der ein Christenleben aus eigener Kraft lebt oder nach den Prinzipien der Welt, zum Beispiel der Psychologie, dieser Mensch wird in der Bosheit leben. Wer aber die Bosheit tut, das ist im Präsens geschrieben, im Durativ. Wer in der Bosheit lebt, er wird in der Bosheit verharren. Selbst wenn er etwas wie ein schlechtes Gewissen hat und darunter leidet. Er hat Gott nicht gesehen, weil er nämlich immer nur auf sich selbst sieht. Er ist richtiggehend süchtig oder wir könnten sagen eifersüchtig danach, zu seinem Recht zu kommen. Ja, nicht zu kurz zu kommen und nicht immer einzustecken, dass andere da und dort besser und weiter sind als er. Wie anders ein weiterer vorbildlicher Bruder, der uns hier vorgestellt wird, noch im Vers 12 und dann hören wir auf. Der Demetrius. Dem Demetrius wird von allen und von der Wahrheit selbst ein gutes Zeugnis ausgestellt. Auch wir geben Zeugnis dafür und ihr wisst, dass unser Zeugnis wahr ist. Wir könnten statt Zeugnis aus Beurteilung sagen. Und ihr wisst, dass unsere Beurteilung wahr ist. Von der Wahrheit selbst wird hier geschrieben. Das ist Christus, der ihm das Zeugnis gibt. Sein Wort gibt dem Demetrius das Zeugnis, das gute Zeugnis. Es ist hier das Zeugnis der Echtheit, der Wahrhaftigkeit. Wie herrlich, dass wir dieses Zeugnis haben dürfen, dass wir auch die Möglichkeit haben dürfen, durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, eine richtige Beurteilung zu empfangen und abzugeben. Wie wichtig ist das, dass wir auch geschult werden dürfen in unserem geistlichen Unterscheidungsvermögen. Die Johannesbriefe haben kein anderes Ziel, als das zu schulen und den Geschwistern zu sagen, Kinder, lasst euch nicht täuschen. Ihr habt die Werkzeuge, die es braucht, um zu unterscheiden. Ihr habt Augen, geistliche Augen und physische Augen, um zu sehen. Und zu beurteilen. Helft einander, bedeutet das auch. Helft einander. Spornt einander an zu guten Werken, wie Hebräerbrief schreibt. Wir wollen im nächsten Teil dann die Echtheitszeichen noch im zweiten Johannesbrief und im ersten Johannesbrief betrachten, wo wir dann wieder die gleiche Betonung finden werden. Ich möchte noch beten. Wir danken dir, treuer Herr und Heiland, Jesus Christus, dass du uns dein Wort hinterlassen hast, schriftlich aufgeschrieben, und dass du den Heiligen Geist gegeben hast, der uns führt und leitet in alle Wahrheit, der uns dein Wort aufschließt, der uns Verständnis gibt, der uns alles lehrt, was Christus betrifft, was das lebendige Wort Gottes betrifft. Wir danken dir, Herr, dass wir als einfache, kleine, schwache Menschen Wohnung sein dürfen für dich selber, für den Vater, für den Geist Gottes, für das Jesusleben, dass wir Wohnung sein dürfen, dass wir unser eigenes klägliches Leben dahin gegeben haben und immer wieder auch erneut das festmachen, dass wir es am Kreuz belassen und wandeln dürfen im Geist Gottes, im neuen Leben, Herr. Daher ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Herr, wir danken dir für dieses große Gnadengeschenk, dass wir neu sein dürfen in dir, Herr Jesus, und dass wir auch da nicht bleiben müssen, wie wir jetzt sind, sondern dass wir uns weiter von dir bearbeiten und umgestalten lassen dürfen. Tue es, Herr, tue es in uns, in unserer Mitte. Führe uns weiter als Gemeinde, führe uns hinaus auf das große Feld deiner Arbeit, deines Werkes, Herr. Und lass uns Frucht bringen, Garben eintragen und einsammeln für dich, Herr. Gib du Gnade dazu. Im Namen Jesu. Amen.